Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.
Ja, die Medizin war bis Ende der 1980er Jahre vorwiegend männlich orientiert. Über Jahrzehnte wurden Medikamente in Studien hauptsächlich an Männern getestet, weil der Hormonzyklus der Frau die Wirkung dieser Medikamente beeinflusst. So hat man das damals behauptet. Die Einbeziehung spezifisch weiblicher Gesundheitsfaktoren in die Wissenschaft gewann in Österreich erst in den 2000er Jahren an Bedeutung. Doch worin unterscheiden sich Frauen von Männern im Gesundheitsbereich? Darüber spreche ich heute mit Dr. Mireille Nigosso. Sie ist Allgemeinmedizinerin, Politikerin und Autorin. Schön, dass Sie bei mir sind.
Danke für die Einladung.
Frau Dr. Nigosso, wie unterscheiden sich Frauen und Männer medizinisch?
Das ist ein bisschen eine große Frage, aber ich würde es ein bisschen runterbrechen in vier verschiedenen Punkten. Wir haben diese eine Ebene, die heißt Mensch und Selbst. Da geht es darum, dass gerade die, also Mensch und Krankheit, Entschuldige, dass gerade bei Frauen sich die Symptome ganz anders auswirken. Das klassische Beispiel dazu ist der Herzinfarkt, der jetzt auch in aller Munde ist, was mich natürlich als Ärztin sehr, sehr freut, dass wir die Gesellschaft auch darauf sensibilisieren und auch die unterschiedlichen Ärztinnen auch darauf sensibilisieren, dass sich eben der Herzinfarkt bei Männern ganz anders auswirkt als bei Frauen. Ich weiß noch, als ich Medizin studiert habe und ich habe auch letztens noch nachgeschaut, in meinem Physiologiebuch hatten wir dieses klassische Bild, der Mann, der sich die Brust festhält, der Schmerz, der im linken Arm ausstrahlt. Ja? Und bei Frauen weiß man mittlerweile, dass sich ein Herzinfarkt ganz, ganz anders auswirkt. Ist eher unspezifisch. Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Übelkeit, schwindelig. Also ganz, ganz anders eigentlich als wie bei einem Mann. Also das mal ist so der erste Punkt, dass sich die Symptome bei Frauen anders auswirken. Ja? Dann haben wir die andere Ebene, dass Frauen natürlich dadurch, dass sie sehr, sehr viel und sehr oft auch bei unterschiedlichen Ärzten und Ärztinnen immer wieder vorstellig sind und ihre Diagnosen berichten, dass dann oft auch das Gefühl kommt, dass Frauen eher weniger ernst genommen werden. Das ist auch das, was eben auch Studien aufzeigen, dass es dann zu einem Hopping kommt, zu einem Ärztinnen-Hopping, weil viele Frauen sich dann bei unterschiedlichen Ärzten und Ärztinnen nicht gut aufgenommen fühlen und nicht verstanden fühlen. Das heißt, man bekommt dann auch selbst psychologisch gesehen ein Gefühl, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, aber ich werde nicht ernst genommen. Also gebe ich das dann weg, weil ich habe ja doch nichts.
Es wurde also dann gebe ich quasi die Symptome gar nicht zu.
Genau, ich gebe sie nicht zu, ab einer gewissen Zeit, weil ich einfach das Gefühl habe, ich werde ja nicht ernst genommen von den unterschiedlichen Ärzten und Ärztinnen. Ja, das sind diese unterschiedlichen Ebenen, die man betrachten muss, dass man halt ganz klar ist, wo man klar sieht und auch unterschiedliche Studien noch klar aufzeigen, dass sich eben die Symptome, die Diagnostik und die Therapie bei Frauen ganz unterschiedlich auswirken. Ja, und ich habe immer dieses Beispiel bei mir im Kopf, dass wenn wir über Medikamente zum Beispiel sprechen, ist es ja auch sehr oft so, dass man bei vielen Medikamenten gar nicht weiß, wie sich die Nebenwirkungen bei Frauen auswirken. Mhm. Ja? Also wir haben immer unsere klassische Dosierung, auch im Spital oder auch in der Ordination, wissen aber eigentlich bis heute nicht, bei sehr, sehr vielen Medikamenten nicht, wie sich die Wirkungen und auch die Nebenwirkungen gerade bei Frauen auswirken. Also das sind diese unterschiedlichen Ebenen, die man eben auch dann näher betrachten muss.
Das ist was sehr Interessantes, was Sie gerade erwähnen, die Dosierung. Ja, wenn ich mir überlege, ich als 1,70 große, 60 Kilo schwere Frau erhalte dieselbe Dosisempfehlung wie ein Mann, der 1,90 mit 90 oder 100 Kilo ist. Ja. Also wenn Sie sagen, mit den Nebenwirkungen, auch das hat ja für meinen Körper schon einen ganz anderen Einfluss, dieses Medikament zu verarbeiten.
Genau, und deshalb ist es so wichtig, dass gerade die Forschung sich dem auch annehmen muss. Ja. Ja. Sie haben das auch schön gesagt am Anfang bei Ihrer Anfangsrede, dass eben bis vor kurzem eben nicht geforscht worden
ist. Genau, weil die 2000er sind noch nicht so lange her. Ne?
Ja, also, das ist nicht lang her. Ja. Und auch wenn man sich das auch so betrachtet, dass in der Forschung trotzdem, wenn geforscht wird, es immer noch männliche Tiere sind. Mhm. Ja, also nicht einmal die Tiere nimmt man sich Frauen hinzu, sondern es sind immer noch männliche Tiere. Mhm. Also, und das hat eben ganz, ganz viel damit zu tun, dass man eben sagt, dass Frauen nicht berechenbar sind mit unserem Zyklus, ja, den wir haben. Und dadurch erschwert das unter Anführungszeichen eben gerade in der Forschung, ob es jetzt Medikamente sind, eben zu erforschen für Frauen. Mhm. Und das ist ein großes Problem, wo wir sehr viel Aufmerksamkeit machen müssen, die Menschen noch sensibilisieren müssen, aber vor allem auch die Politik und die Wissenschaft in die Mangel nehmen müssen, dass wir nicht nur kleine Männer sind als Frauen, sondern dass wir 50% dieser Bevölkerung ausmachen. Und das muss eben auch in Medikamente, in Therapie und Diagnostik mit einfließen.
Das heißt, man kann zusammenfassen, dass mit diesem Aufkommen der Gender Medicine in den 1980er Jahren, ja, und der Umsetzung oder dem Beginn einer Umsetzung Anfang 2000, jetzt in der Praxis, heute 2024, sind wir noch nicht da angekommen, wo wir sein möchten.
Wir sind noch lange nicht angekommen, weil es natürlich auch in die Lehre mit einfließen muss. Also ich erinnere mich zurück, es ist jetzt auch noch nicht so viele Jahre her, dass ich Medizin studiert habe in Wien. Wir genießen alle eine großartige Ausbildung, ja, wir sind großartige Ärzte und Ärztinnen, aber es ist ja eine einseitige Ausbildung. Man merkt sehr, sehr, sehr schnell, habe ich eigentlich gemerkt, dann auch im Studium schon, dass wenn es um was ganz Simples, einfach nur Bilder aufzeigen geht, in den unterschiedlichen medizinischen Büchern, dass man da größtenteils auch nur Männer sieht. Mhm, ja? Also es fängt schon damit an, mit was für einem Bild. Ja, was für Bilder zeigen wir eigentlich auf?
Es ist der Patient.
Genau, es ist der Patient, es ist der Arzt. Also es ist alles männlich fixiert. Und die Medizin ist eben noch bis heute sehr stark konservativ. Und vor allem die patriarchalen Strukturen ziehen sich eben auch in der Medizin durch. Und das sieht man dann auch. Ja. Und das fängt eben an mit den Bildern in den unterschiedlichen medizinischen Fachbüchern. Geht hin bis zum, dass man bei den unterschiedlichen Modulen eigentlich Gendermedizin müsste eigentlich durchfließen. Das muss man lernen von Anfang an. Ja? Und das passiert aber de facto nicht. Und das ist jetzt nicht nur bei Gendermedizin und wir machen 50% der Bevölkerung aus. Das ist genauso, wenn es darum geht, Medizin für Menschen mit Migrationsbiografie zum Beispiel. Ja? Also Hautkrankheiten zu erlernen auf schwarzer Haut oder Hautkrankheiten bei eher dünkleren Menschen zu erlernen. Genauso, dass unterschiedliche medizinische Geräte bei Menschen mit dünklerer Haut weniger funktionieren als wie bei weißen Menschen, weil es eben auf weiße Haut auch produziert worden ist.
Genau, also, oder auch die Verabreichung einer Narkose, ja, auch eine andere Dosierung. Also muss man hier mal sagen, dass sogar innerhalb eines Mitteleuropäers jemand, der rothaarig ist, mehr von einer Anästhesie benötigt als jemand, der braunhaarig ist, warum auch immer das so ist, aber der halt irgendwie die Schmerzgrenze da anders ist.
Und also, das sind alles so Dinge, die man erlernen muss. Also das heißt, es fängt eigentlich an in der Lehre, dass man den Medizinstudierenden das lernen muss, ja, und natürlich aber auch die Auszubildenden, dass aber auch dieses Wissen, diese Kenntnisse auch mitbringen müssen, um das auch weitergeben zu können. Weil es ist dann nun mal so, dass sich dann in der Klinik, in der Praxis, man dann sehr schnell auch merkt und oft auch merkt, dass da eben Lücken sind. Dass es schon sehr häufig auch vorkommt, dass Frauen eben nicht adäquat behandelt werden. Und ich weiß es auch bei mir in der Arbeit, dass dann immer wieder Frauen kommen und die mir dann sagen, ja, ich war jetzt aber schon bei dem Arzt oder bei dieser Ärztin und irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde überhaupt nicht mehr ernst genommen. Es wird schnell auf die Schiene gestellt, na ja, vielleicht haben sie doch eine psychische Erkrankung, ja, und aber die Symptome der Patientin nicht ernst genommen werden.
Das heißt, Sie erleben dieses Thema auch in Ihrer Praxis als Ärztin?
Absolut. Mhm. Und ich meine, und so geht's eigentlich viel meiner Kollegen und Kolleginnen, dass dadurch, dass wir jetzt auch immer mehr uns auch weiterbilden und fortbilden und dass Gendermedizin immer mehr auch eine Präsenz auch gewinnt, ja, auch bei uns, beim Fachpersonal, ist natürlich schon so, dass ich wirklich auch versuche, meine Patientinnen ganzheitlich zu sehen und natürlich auch immer im Hinterkopf habe, hey, es könnte ja auch sein, dass sich bei meiner Patientin die Symptome anders auswirken. Aber genauso, wie ich auch sag, bei einem Mann, dass ich auch bei der Untersuchung auch drauf schaue, ob er jetzt Osteoporose hat zum Beispiel, was so eine typische klassische Frauenerkrankung ist. Genau. Also Gendermedizin ist jetzt nicht nur für Frauen, sondern es geht darum, dass wir einfach alle Menschen adäquat behandeln können, ja?
Ich wollte noch was ergänzen, was mich als Frau, also wo ich selbst zum ersten Mal erfahren habe, wie wichtig das ist, eben spezifisch untersucht zu werden. Und zwar war ich bei einem Arzt, es war ein Mann, aber der einfach ein Gynäkologe, also der sehr vertraut ist mit dem weiblichen Körper und auch vor allem mit den weiblichen Hormonen. Und ich bin zu ihm gekommen mit einem Anliegen und der hat dann zu mir gesagt, na, machen Sie bitte einen Hormonstatus. Und ich kannte das nicht, weil... Und dann habe ich ihm das erzählt, weil er gesagt hat, ja, leiden Sie unter Stimmungsschwankungen? Sage ich, ja. Und dann sagt er, machen wir bitte diesen Hormonstatus. Und ja. da kam dann ein Ungleichgewicht der Hormone raus.
Ja.
Und dann hat er zu mir auch gesagt, das, was die Hausärztinnen und Ärzte in der Regel sofort machen, ist ein Antidepressivum zu verschreiben,
ja.
anstelle des Hormonhaushaltes, das wo ja wirklich, wenn dieses Progesteron fehlt, mhm. man das einfach kurz substituieren kann, um hier wieder unter Anführungsstrichen den Motor zum Laufen
ja.
zu bringen.
Ja.
Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie viele Leute ich kenne, die schon einmal über ihren Körper einen Hormonstatus machen haben lassen und ich kenne außer mir, also niemanden.
Ja,
das
ja.
ist auch etwas.
Und das
ja.
ist eben das, diese wichtigen und spezifischen Unterschiede, wo man wirklich drauf schauen muss.
Ja.
ja. Und dass es extrem wichtig ist, dass man das halt schon in der Lehre auch lernt.
Mhm. Ja. Welche Folgen hat denn das, wenn man das jetzt nicht berücksichtigt?
Die Folgen hat, dass wir Frauen, dass viele Frauen sich einfach nicht mehr ernst genommen fühlen. Die Folge hat, dass viele Frauen sich zurückziehen. Und weniger natürlich auch ihre, also zum Arzt oder zur Ärztin gehen, aufgrund den Erfahrungen, die sie da all die Jahre dann noch mit sich bringen. Und das frustriert auch, ja, es frustriert. Und ich habe viele Patientinnen, die kommen und sagen, ja, danke. Ja, danke, dass Sie da weiterschauen und danke, dass Sie versuchen, mich ganzheitlich zu behandeln. Und ich glaube, ja, das sind einer der größten Folgen natürlich. Und im medizinischen Bereich ist natürlich ein katastrophales Problem, wenn wir eben Frauen oder auch Frauen mit Migrationsbiografie oder Menschen mit Migrationsbiografie nicht in die Medizin mit einfließen.
Mhm.
Weil gerade wenn wir uns jetzt hier in Wien umschauen, wir machen 50% aus, ja, jede dritte Person hat eine Migrationsbiografie und das muss auch in die Medizin mit reinfließen,
ja. Was für Aspekte, Sie haben vorher jetzt zum Beispiel die Tönung oder Färbung der Haut angesprochen, was würde denn dann noch hineinfallen?
Da fallen viele Dinge hinein. Es fällt auch die Forschung natürlich hinein, was ich auch vorher schon gesagt habe, dass wir da viel mehr forschen müssten in dem Bereich. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, wenn ich jetzt den Bereich Migration hernehme, wenn man sich Studien anschaut dazu, dann sieht man größtenteils Studien aus Amerika und aus England und auch Frankreich. Also so, als hätten wir in Österreich nicht das Problem damit, was eigentlich nicht stimmt, ja, also irreführend ist, weil gerade in Wien jede dritte Person hat eine Migration, ja, und dafür braucht man Daten und Fakten und ich würde mir wünschen, dass wir halt auch in der Forschung, in der Wissenschaft viel mehr Statistik auch herausbringen, um auch dieses Problem ganz klar aufzuzeigen zu können. Medizinische Geräte, wir wissen alle seit Covid, wie wichtig ein Pulsoximeter ist. Pulsoximeter ist da, um den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Gibt es ein Licht, was durchgeht und das misst dann den Sauerstoffgehalt im Blut. Wir wissen auch schon seit 2017, glaube ich, haben auch Studien aus Amerika wieder mal ganz klar gezeigt, dass dieser Pulsoximeter, wenn es darum geht, bei schwarzer Haut oder bei dünklerer Haut den Sauerstoffgehalt zu messen, das Licht nicht gescheit durchgeht und somit auch der Sauerstoffgehalt nicht richtig gemessen wird. Gerade in einer Zeit wie Covid und Corona, wo es darum ging zu schauen, wer braucht eine Sauerstoffmaske, wer braucht das nicht, ist es ein Riesenproblem, dass man noch immer Pulsoximeter haben, die eben nicht genau den Sauerstoffgehalt von Menschen mit dünklerer Haut messen können.
Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
Es liegt daran, dass immer noch in der Medizin, dass es sehr konservativ ist und dass der Prototyp sozusagen in der Medizin immer noch weiß, männlich, 80 Kilogramm an ist.
Mhm.
Und
mhm.
das ist das Problem, weil darin, das ist die Norm sozusagen und alles andere wirkt dann immer so, als wie es gehöre nicht zur Norm oder nicht zum Zentrum.
Mhm.
Und das ist unser großes Problem in der Medizin.
Im Jahr 2017 wurde von der österreichischen Regierung der sogenannte Aktionsplan Frauengesundheit präsentiert und darin wurden 17 Wirkungsziele und 40 Maßnahmen formuliert. Ich nenne jetzt ein, zwei dieser Ziele. Also da geht es darum, dass man zum Beispiel Kompetenz für Frauengesundheit in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Medizin, Gesundheits- und Sozialberufe verankert. Das, was Sie vorhin gesagt haben, ne? dass es nicht ausreicht, das jetzt in den Köpfen der Bevölkerung, sondern vor allem in den Köpfen der angehenden Ärztinnen und Ärzte zu verankern. Und es geht auch darum, den Wissensstand in der Bevölkerung zu eben jenen Erkrankungen und den Behandlungen zu verbessern, die ausschließlich Frauen betreffen. Also mir würde hier einfallen, es gibt ja diese Endometriose.
Ist genau. auch gleich, da habe ich auch gleich gedacht.
Genau.
Weil die Endometriose auch so eine Erkrankung ist, die, wo im Schnitt es 10 Jahre dauert. Stellen Sie sich vor, 10 Jahre haben Sie starke Menstruationsbeschwerden und die ihm werden immer abgetan.
Genau, oder nicht, weil ernst sie genommen. Unter Anführungsstrichen keinen Schmerz aushalten.
Ja,
oder
und das ist ja normal. Menstruationsschmerzen sind ja normal. Das gehört halt so dazu, dass wir jetzt da, das ist ja nicht so schlimm. Und dann nehmen sie ein bisschen Ibuprofen. Und dass es bis zu 10 Jahre dauert, bis man diese Diagnose erhält. Mhm. Ja, und das ist schon sehr erschreckend. Mhm. Und das zeigt aber auch einfach auf, wie als Frauen auch so gesehen werden, ja. Also das ist in Ordnung, dass man da so ein bisschen Schmerzen hat. Das kann man ja auch aushalten, weil da habe ich ja schon so Sprüche gehört wie, die Geburt ist ja auch nicht viel leichter sozusagen und das geht ja auch. Ja, also man haltet das ja schon aus, die paar Schmerzen da. Und dass man auch diese Sensibilisierung nicht dafür hat, ja, dass eben Regelbeschwerden nicht solche Schmerzen hervorrufen.
Genau, sondern da wirklich ein was Medizinisches dahinter
genau,
steckt.
Genau, dass da mehr dahinter steckt. Mhm. Und ich bin froh, dass gerade das auch mit Endometriose immer mehr ins Bewusstsein trifft, vor allem auch im Bewusstsein der Frauen auch trifft, ja, dass sie einfach wissen, okay, wenn ich solche Menstruationsbeschwerden habe, ist das nicht normal. Mhm. Dann muss ich mir das weiter auch anschauen lassen, auch diagnostizieren lassen und auch in weiterer Folge auch therapieren lassen. Und ich glaube, das ist schon wichtig und ich finde es auch gut, dass man da auch in der Regierung Maßnahmen setzt. In Wien haben wir den Frauengesundheitsbeirat, jetzt eh schon mittlerweile 25 Jahren, hat die Stadt Wien damals gegründet, wo sie gesagt haben, okay, es gibt Unterschiede in der Medizin und wir wollen uns dem auch annehmen und machen einen Frauengesundheitsbeirat, wo unterschiedliche Akteurinnen drinnen sitzen, also auch Gynäkologinnen, aber auch Politikerinnen von den unterschiedlichen Fraktionen und wo wir zu bestimmten Themen uns immer wieder alle 3 bis 4 Monate treffen und da auch versuchen, Maßnahmen zu setzen. Mhm. Eine dieser Maßnahmen ist zum Beispiel das FemMed. Im 10. Bezirk haben wir so ein Frauengesundheitszentrum gegründet, ist jetzt seit 6 Monaten circa, gibt's das jetzt. Und wo wir gesagt haben, ich meine, wir kennen es alle, du hattest einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus, bekommst einen Entlastungsbrief, bist dann ziemlich überfordert mit diesem Entlastungsbrief, was genau deine nächsten Schritte sind. Mhm. Ja. Und da können Frauen eben dorthin gehen ins Zentrum, wo es unterschiedliche Sprachen gibt, wo es Psychologinnen gibt, Sozialarbeiterinnen gibt, aber auch Ärztinnen gibt, die noch einmal die Diagnosen erklären, wo man hingehen kann, sich beraten lassen kann, sich Unterstützung holen kann. Und ich bin wirklich sehr froh, dass dieses FemMed auch sehr gut ankommt in der Bevölkerung, gerade so im 10. Bezirk, weil der 10. Bezirk in Wien auch der Gendermedizin-Bezirk ist, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten mal als Pilotprojekt beginnen, einen Gendermedizin-Bezirk aufzuziehen.
Natürlich in einem Bezirk, wo es Sinn macht. Ja, also im 19. Bezirk ist das, also gibt es auch viele Frauen,
natürlich.
Aber jetzt gerade was den Migrationshintergrund betrifft, ist im 10. sicherlich viel mehr Bedarf.
Genau. Vor allem, wir haben auch im 10. Bezirk die Klinik Favoriten auch, wo sehr, sehr viel auch im Gendermedizinbereich auch schon getan wird.
Ja.
Und somit haben wir gesagt, okay, der 10. Bezirk ist jetzt der Gendermedizinbezirk und wir schauen uns das an, wie man das wirklich implementieren kann, auch in die Bevölkerung und es auch so unterschwellig wie möglich machen kann, dass wirklich Frauen auch diese Angebote dann noch annehmen.
Sie sprechen was sehr Wichtiges an, weil bei all dem geht es ja auch darum, das eben so niederschwellig zu machen, dass man sich das auch noch annehmen traut. Also ich erinnere mich mal, ich war bei einer Frauenärztin und die hat mir was erklärt, ja, und ich habe das nicht verstanden, eine Ärztin. Mhm. Und die hat dann zu mir gesagt, ja, das hat man halt.
Mhm.
Und ich war damals noch sehr jung und habe mich so, also für mich war das wirklich etwas Traumatisches, und mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich in Zukunft jemandem oder einer Ärztin so etwas in Zukunft anvertraue.
Ja.
Und das ist das, was Sie richtig sagen. Da handelt es sich sehr oft um ganz persönliche Bausteine in der Biografie. Und man will ernst, Frau will ernst genommen werden.
Ja.
Sie haben jetzt das FemMed erwähnt. Gibt es da sonst noch Projekte? Welche gibt es da, die Sie noch vorhaben?
Das letzte Projekt, was auch sehr gut angekommen ist, oder einer der letzten Projekte, war die Rote Box. Wir wissen alle, Menstruationsartikel sind nicht billig. Und es gibt viele Frauen, die sich das nicht leisten können. Ja? Ich erinnere mich noch zurück, als ich noch studiert habe und dann nebenbei gearbeitet habe, wie oft ich da manchmal drüber nachgedacht habe, OBs, welche nehme ich jetzt? Und jetzt schaue ich aber, weil es eben nicht so günstig ist. Ja? Und da haben wir eben so ein Pilotprojekt gehabt, das hat gestartet im 20. Bezirk, der auch sozioökonomisch einfach ein schwächerer Bezirk ist, wo wir bei der U-Bahn-Station eine rote Box aufgestellt haben mit Menstruationsartikel, die man einfach gratis entnehmen konnte. Es ist extremst gut angekommen. Also das war ständig leer und musste nachbefüllt werden, weil so ein großer Bedarf einfach da war. Und mittlerweile haben wir das jetzt bei Biper in den unterschiedlichen Biber-Geschäften gibt es auch die rote Box, wo man hinkommen kann und dann in Kooperation beim Biber sich die Gratis-Menstruationsartikel holen kann. Mhm. Also das ist auch so Dinge, wo man nicht nachdenkt, aber die gerade auch was Gesundheit betrifft, Frauengesundheit betrifft, extremst wichtig sind, dass man eben Frauen auch finanziell entlasten muss, weil es eben genügend Frauen gibt, die sich das eben nicht leisten können. Ja?
Also, genau, und wie Sie richtig sagen, das ist jetzt vielleicht für einen Mann nicht so verständlich, aber wenn man das jetzt, ich weiß nicht, 3 bis 7 Tage und diese Artikel gehören ja auch gewechselt regelmäßig, ja, weil ansonsten kommt es in weiterer Folge kommt's zu Pilzerkrankungen, ja, zu Vaginosen, ja, etc. Also das Ganze hat ja auch Folgen für unser Gesundheitssystem. Ja. Und wie Sie richtig sagen, das kostet dann auch. Ja. Und gerade für Menschen, die sozial schwächer sind, ist das, ja, ein sicherlich sehr wichtiges Projekt. Und wie Sie sagen, es fängt schon im Kleinen an.
Ja, also das absolut ist, und das zählt auch alles auch zu Frauengesundheit oder, ja, beziehungsweise auch Gendermedizin. Das zählt einfach alles dazu. Ja. Gerade als Frauen haben wir so viele unterschiedliche Herausforderungen. Ja. Viele von uns haben Kinder, viele von uns pflegen Familienmitglieder. Ja. Und das sind alles diese Care-Arbeit, die wir machen müssen, die meistens auch nicht gesehen wird, also so von einer unsichtbaren Hand gemacht wird, auch nicht entlohnt wird. Und da ist es nun mal so, dass gerade Frauen, wenn es um Vorsorge oder Gesundheit geht, das meistens auf der Strecke liegen bleibt. Mhm. Ja. Und ich glaube, als Stadt haben wir einfach die Aufgabe, gezielte Maßnahmen zu setzen, damit Frau einfach die Möglichkeit hat, auch ihre Gesundheit ernst zu nehmen und auch ihre Gesundheit, also auch alles durchführen zu können, was sie benötigt.
Ja. Dass diese Lücke, ja, die Sie da ansprechen, wie kann Frau die schließen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was planen Sie?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, und ich freue mich auch deshalb, dass ich heute hier bin, ich glaube, es ist wichtig, dass wir dies wissen, immer viel darüber sprechen, was Gendermedizin bedeutet, dass wir die Bevölkerung darauf sensibilisieren, aber nicht nur die Frauen darauf sensibilisieren, auch die Männer mit darauf sensibilisieren, weil ich meine, wir leben hier gemeinsam und ich glaube, wenn wir eine Veränderung wollen, auch im Frauengesundheitsbereich, ist es wichtig, dass wir das alle gemeinsam in einem Boot machen. Ja? Also ich glaube, das ist mal die wichtigste Sache, die man machen kann, sensibilisieren. Also einfach wirklich alle darauf auch zu sensibilisieren. Dann muss man natürlich auch politische Maßnahmen gesetzt werden, ja, dass mehr geforscht gehört, dass eben in der Lehre, dass auch eine Lehre viel mehr mit einfließt, dass Auszubildende auch darauf vorbereitet werden, damit man wirklich auch die nächsten Generationen von Mediziner und Medizinerinnen auch auf Gendermedizin auch sensibilisieren kann.
Und dann die entsprechende Diagnostik und dann auch die richtige Behandlung erfolgen kann. Gibt es noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und auch Hörern mitgeben möchten auf diesem Weg?
Ja, also was ich ganz wichtig, und das sage ich auch immer bei den Fortbildungen, die ich gebe, und mir ist es wichtig, dass jede Frau ihre Erkrankung ernst nimmt. Wir leben unseren Körper, wir kennen unseren Körper. Oft ist man dann verunsichert, wenn man dann vielleicht nicht die Antwort oder man sich nicht ernst genommen fühlt. Das kann einen natürlich demotivieren und man denkt sich dann vielleicht, okay, gut, da ist nichts. Aber immer auf sich selbst auch zu hören und dann, wenn es bei dieser einem Arzt oder Ärztin nicht geklappt hat, dann auch wirklich zu einem nächsten Arzt oder Ärztin zu gehen, bis man auch wirklich die Hilfe erhaltet, die man auch braucht. Mhm. Ja? Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nicht entmutigen zu lassen. Mhm. Und da auch den Weg trotzdem weiterzugehen, ja, und sich dann auch die richtige Hilfe auch zu suchen.
Ja, danke für diese vielen Infos, für diesen Einblick und auch für uns alle, für dieses Bewusstmachen dieses, ja, großen Unterschieds, ja, zwischen Männern und Frauen auch in der Medizin. Das war Hörenswert, der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten an viele interessierte Frauen und Männer, die gibt's auf unserer Homepage unter www.oeggk.at/podcast und überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Für alle, die es noch genauer wissen wollen, gibt es den Link zum Aktionsplan Frauengesundheit. Den haben wir Ihnen in unsere Shownotes gestellt und schalten Sie ein ab 27. September. Ich freue mich auf Sie und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.